Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Und heute, wie versprochen, wieder mal mit einer fachlichen Episode aus den Bereichen Ernährung, Sport, Sporternährung, Gesundheit und gesunden, pflanzenbasierten Lebensstil auf dem Teller, denn das sind unsere Themen, die Themen des Fit und Fröhlich, und ich darf dich zu dieser Podcast-Episode des Aus dem FF Podcast ganz recht herzlich begrüßen. Ja, heute soll es gehen um ein Thema, das uns eigentlich alle irgendwo betrifft, aber irgendwie doch nicht oder vielleicht auch einfach nur meine Brille und Warte. Und trotzdem denke ich immer, auch du hattest doch damals einen Freund in der Fußballmannschaft, der Ramadan gemacht hat. Und Ramadan ist immer so ein Ding, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist es so, ach, dann heißt es irgendwie in den Nachrichten, ja, heute geht Ramadan los, und du denkst an damals zurück, an denen du eben in der Schule diese Freunde hattest, bei denen du erst nicht verstanden hast, was die da eigentlich machen und dass es gegebenenfalls einen tiefen religiösen Hintergrund hat, was sie da eben tun oder in diesem Falle nicht tun, nämlich nicht essen und nicht trinken, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, denn das genau ist Ramadan letztendlich. Keine Nahrungsmittelaufnahme und keine Flüssigkeitsaufnahme von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. In unseren Breitengraden, und das kommt jetzt natürlich stark darauf an, wo du dich befindest, bedeutet es aber ungefähr sowas wie keine Nahrungsaufnahme von 7.30 Uhr bis ca. 18 Uhr, denn da geht aktuell die Sonne auf und dann auch wieder unter. Ja, jetzt stell doch du dir mal vor, du würdest Ramadan machen. Wie würdest du denn damit umgehen? Glaubst du, es würde dir leicht fallen? Glaubst du, es ist ein Ding, was du auch machen könntest? Oder ist es tatsächlich ein der muslimischen Gemeinde vorbehaltenes Privileg und auch eine Fähigkeit, seinen Körper dahin zu bringen und zu trainieren, auf einen Tag auf Essen und Trinken zu verzichten, beziehungsweise eine Lichtperiode auf Essen und Trinken zu verzichten? Ja, die Frage stelle ich mir auch immer wieder, und tatsächlich war ich auch schon mal kurz davor, den Ramadan mitzumachen, einfach als kleines Selbstexperiment. Du weißt, ich bin immer sehr, sehr gerne mit dabei, Dinge auch mal für mich zu auszuprobieren und einzuordnen und auch zu sehen, was macht's denn mit mir und meinem Körper. Aber ich kann auch gleichzeitig sagen, und das ist sicherlich gleich auch Teil des Inhaltlichen, Ramadan hat natürlich zur Folge, dass dein Körper die gewohnte Leistungsfähigkeit nicht erbringen kann. Und ich hatte einfach in meinem Leben nie so wirklich eine Episode, in der ich sagen konnte, hey, ich bin bereit dazu, eine Zeit in Kauf zu nehmen, in der ich mich vielleicht mal nicht so leistungsfähig fühle. Und genau deshalb habe ich noch keinen Ramadan hinter mir. Finde es aber, es ist ein extrem spannendes Experiment sein könnte für mich und auch meinen Körper, und auch mal einfach zu sehen, wie würde ich damit umgehen. Naja, am Ende, glaube ich, ist es in allererster Linie, und so viel mal vorweggenommen, auch definitiv eine Kopfsache, den ganzen Tag nicht zu essen und zu trinken. Denn Wir wissen natürlich, dass es der Körper rein physiologisch und rein ernährungsphysiologisch definitiv aushält und auch mitmacht, am Tage auf Essen und Trinken zu verzichten. Ja, jetzt ist natürlich die ganze Frage, ist denn das auch gesund oder beziehungsweise wie können wir diese Ramadan und die Fastenzeit so gesund wie nur möglich gestalten, auch wenn wir wissen, dass es vielleicht nicht die beste Art und Weise ist, wie wir unseren Körper behandeln. Am Ende des Tages muss man natürlich sagen, Ramadan hat rein religiöse Hintergründe und man muss respektieren und es auch achten, dass es eben 1,8 Milliarden Menschen auf dieser Erde gibt, die dieses Ritual durchführen und vollziehen und die eben nach ihrem Glauben leben und diese Fastenzeit für sich in ihr Leben integrieren. Und natürlich, und an dieser Stelle verrate ich dir jetzt kein Geheimnis, hat diese Fastenzeit, der Ramadan, erhebliche Auswirkungen auf den Stoffwechsel, die Energie, die Organfunktionen. Und heute wollen wir uns mal ganz genau und mit ernährungswissenschaftlichem Hintergrund diese Thematik ansehen und dann auch evidenzbasierte Empfehlungen an die Hand geben. Wie könnte ich den Ramadan für mich so gesund und so gesundheitsschonend wie nur möglich absolvieren. Alles klar, wir gehen rein in das Thema. Zunächst mal das Ganze eingeordnet. Also, wenn man den Ramadan jetzt nicht mit kulturellem und religiösem Hintergrund sieht, dann könnte man vielleicht sogar auch sagen, Ramadan ist eine Art des Intermittent Fasting oder des intermittierenden Fastens. Denn nach je nach Breitengrad, 12 bis 16 Stunden oder in 12 bis 16 Stunden wird keine Nahrung und keine Flüssigkeit zugeführt und dann kann man definitiv auch sagen, nach der Zeit sind die Leber, Glykogenspeicher, also die schnellen Energiereserven zum großen Teil aufgebraucht. Ja, und was macht unser cleveres Körperchen und unser cleverer Stoffwechsel dann mit dieser Situation erschaltet, um von dieser Verbrennung von den Zuckermolekülen, den eingespeicherten Kohlenhydraten in der Leber und in der Muskulatur hin zu einer Energiegewinnung aus den Fetten und bildet am Ende des Tages sogenannte Ketonkörper, die wiederum Energieträger für unser Hirn vor allem sind, aber auch für die Muskulatur. Das ist ein ganz faszinierender Prozess, extrem umständlich und das ist auch ein Prozess, auf den der Körper im Prinzip gar keinen Bock hat und weshalb er auch bei Verfügbarkeit auf Kohlenhydrate als erstes zurückgreift, als seine beliebteste und auch effizienteste Energiegewinnungsmethode. Und spannend ist natürlich auch, dass Studien zeigen, dass regelmäßiges intermittierendes Fasten den Insulinspiegel senkt und dann auch damit die Insulinsensitivität, schwieriges Wort, verbessert. Das heißt, regelmäßiges Fasten kann in dem Moment, in dem wir es durchführen und praktizieren, am Ende dafür sorgen, dass wir Zucker besser verwerten und dass wir Zucker, den wir aufnehmen, besser in die Zellen aufnehmen können. Da zum Beispiel eine Meta-Analyse von DeCarbo und Madsen aus dem Jahr 2019 belegt, dass das ganz positive Effekte auf den Glukosestoffwechsel haben kann und die Funktionen der Mitochondrien verbessert. Das sind die Kraftwerke unserer Zellen. Gibt es auch schon die ein oder andere aus dem FF-Podcast-Folge dazu. Wenn du jetzt weißt, die Energie kommt besser in die Zellen, die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen, die verarbeiten wiederum Fette und Kohlenhydrate in einem wiederum sehr aufwendigen Prozess, den wir Zitratzyklus nennen und am Ende des Tages ATP daraus entsteht, unsere absolute Energiegewinnungs- oder unser absolutes Energiesubstrat, mit dem wir arbeiten können und durch den wir erst existieren, kann man sagen. Ja, ist es sehr, sehr spannend und faszinierend, wie der Körper damit umgeht. Und am Ende des Tages haben wir mehrere Wege, wie wir Energie erzeugen können oder aus welchen Substraten wir Energie erzeugen können. Und Ketone, die sicherlich dann nach so einer langen Fastenzeit produziert werden, sind unter anderem ein Kraftstoff dessen. Ja, kommen wir jetzt nach dieser Fastenperiode zum wahrscheinlich kritischsten Moment des Tages, auch wenn praktizierende Muslime das wahrscheinlich etwas anders sehen würden, denn am Ende des Tages ist der Iftar, nämlich das Fastenbrechen, sicherlich auch etwas wie eine absolute Erleichterung, denn natürlich, ich kann mir jetzt vorstellen, nach 16 Stunden des Nichtessens und des Nichtstrinkens ist man körperlich und sicherlich auch geistig schon an einem gewissen Limit. Jetzt kommen wir zum Iftar, dem Fastenbrechen. Und hier ist natürlich die Blutzuckerregulation von absoluter Bedeutung und entscheidend. Denn natürlich laufen wir Gefahr, wir craven nahezu nach Zucker, weil wir merken und der Körper merkt, hey, der Blutzucker ist extrem niedrig, also brauche ich Zuckernachschub. Punkt Nummer 1. Und da ist natürlich auch Punkt Nummer 2, der Griff zu schnellen Zuckern ein sehr leichter und einer, zu dem wir dann ganz gern tendieren. Wir müssen aber bei diesem Iftar immer in Betracht ziehen, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu schnell steigen darf, vor allem nicht von einem ganz tiefen Low auf ein ganz hohes High. Der Stichwort oder das Stichwort, das hier zu nennen ist, ist Hyperglykämie. Das bedeutet eine Überreaktion oder Überregulierung und ein Übersteigen des Blutzuckerwertes in ungesunde Sphären, also ca. 140 Milligramm pro Deziliter Blut. Und dieser schnelle Blutzuckeranstieg kann dann gegebenenfalls zu Schwindel, zu Erbrechen, zu Unwohlsein und am Ende des Tages auch zu einer ganz rasanten Achterbahnfahrt aus Blutzuckerspitzen und Blutzuckertiefs führen, die wir natürlich unbedingt vermeiden wollen. Also, was ist beim Iftar zu tun? Wir versuchen auf Lebensmittel zu setzen, die zum einen natürlich Energie spenden, aber gleichzeitig dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu stark und nicht zu schnell ansteigt. Das heißt, wir müssen auf die glykämische Last eines Lebensmittels achten und zusehen, dass die glykämische Last, also im Prinzip und einfach gesagt, die schnell verfügbaren Zucker zwar in einem Lebensmittel, das wir konsumieren, drin sind und vorhanden sind, aber nicht in übermäßiger Form und vorwiegend. Das heißt, wir wollen zum einen etwas Zucker haben, aber nicht zu viel. Auf der anderen Seite wollen wir es umgeben, diesen Zucker, mit Proteinen und Fetten, um diesen Blutzuckeranstieg, den schnellen Blutzuckeranstieg, in Grenzen zu halten und zu regulieren. Und jetzt haben wir traditionell beim Iftar die Dattel als fastenbrechendes Lebensmittel, die tatsächlich neben ihren schnell verfügbaren Zucker auch eine relevante Menge an Ballaststoffen enthält und natürlich noch weitere Stoffe wie Mineralstoffe und Spurenelemente. Also mit der Dattel kommt nicht nur Zucker, sondern begleitende Mikronährstoffe, die das Ganze umgeben und die glykämische Last reduzieren. Ganz besonders, wenn wir sie, und das hatte ich schon gesagt, mit Ballaststoffen und Proteinen und gegebenenfalls sogar etwas Fett kombinieren. Was man also ganz konkret empfehlen kann, ist, die Dattel mit etwas Joghurt zu kombinieren, also ca. 200 bis 250 Gramm, mit magerem Quark, mit griechischem Joghurt und Nüssen beispielsweise. Das wäre so am Anfang mal der optimale Einstieg in das Thema Fastenbrechen. Und dann können wir auch in Studien sehen, beispielsweise von El-Hurani aus dem Jahr 2007, dass diese Art und Weise, also diese Ausgewogenheit und das Vermeiden des isolierten Zuckers als erste fastenbrechende als erstes fastenbrechende Mahlzeit dass wir da einfach den Blutzuckerspiegel extrem viel besser kontrollieren können, und zwar bis zu 30%, und abendliche Energieeinbrüche durch die Blutzuckerachterbahn einfach minimieren können. Was wir am Ende des Tages auch durch eine smarte Art und Weise des Fastensbrechens machen wollen. Ja, Punkt Nummer 2, den wir beachten sollten. Also Punkt Nummer 1, wir merken uns nochmal schnell, wir wollen den Blutzuckeranstieg definitiv, wir wollen keinen rasanten Blutzuckeranstieg, also ein raketenmäßiger Blutzuckeranstieg wollen wir vermeiden, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, wir wollen innerhalb eines glykämischen Fensters bleiben, und dazu brauchen wir Proteine, Fette und Ballaststoffe. Gehen wir weiter, denn Punkt Nummer 2, den wir definitiv mit beachten sollten, wir wollen Magen- und Darmtrakt nach einer langen Zeit des Fastens nicht überbordend belasten. Was bedeutet es? Nach dieser langen Zeit der Nahrungskarenz ist der Magen- und Darmtrakt einfach besonders sensibel. Die Magensäureproduktion ist gegebenenfalls erhöht und der Schleimhautschutz ist reduziert. Deswegen kennen vielleicht auch viele beim Ramadan Teilnehmende das Thema Sodbrennen, Völlegefühl, Blähungen. Wenn man es nicht schafft, zum einen sehr, sehr gut zu kauen nach dieser langen Karenz, also nicht zu schlingen, was natürlich in diesem Moment extrem anspruchsvoll ist und nachvollziehbarerweise auch echt schwierig. Und wir wollen nicht zu schnell essen, also nicht zu viel und nicht zu schnell. Die Menge ist in diesem Fall entscheidend und die Geschwindigkeit der Nahrungsaufnahme, um genau diese gastroenterologischen Themen zu vermeiden und da einfach einen stabilen Kurs zu fahren und uns ja die Probleme nicht selbst ins Haus zu holen und selbst zu machen. Die Lösung wäre in dem Moment, den Iftar auf viele kleine Mahlzeiten aufzuteilen und diese im besten Fall, und das ist jetzt der Übertrag zum nächsten Thema, 1,5 bis 2 Stunden vor dem Schlafengehen zu beenden. Also wir haben ja jetzt schon gesagt, aktuell Ramadan oder Iftar beendet, das Fastenbrechen beendet die Fastenzeit zu circa um 18 Uhr, wenn wir jetzt davon ausgehen, wohlwollend, die Schlafenszeit ist 23 Uhr, vielleicht 23.30 Uhr, dann sollte in den 4 Stunden von 18 Uhr bis 22 Uhr der Iftar stattfinden, das Fastenbrechen mit vielen kleinen Mahlzeiten, die ausgewogen sind, die Energie spenden, die gute Energie spenden, und das Essen dann bis 22 Uhr eingestellt sein, denn wenn wir um 23.30 Uhr ins Bett gehen wollen, würden die letzten Mahlzeiten direkt vor dem Schlafengehen gegebenenfalls auch die Schlafhygiene behindern. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, der Schlaf. Wir tun uns während dem Ramadan sicherlich gesundheitlich nicht unbedingt Gutes. Das bedeutet aber auch, wir gehen diesen Kompromiss ganz bewusst im Sinne unseres Glaubens ein und müssen dem Körper dann aber dennoch die nötige Regeneration geben, die er gerade in dieser Phase braucht. Und das heißt, wir brauchen dennoch einen erholsamen und ausreichenden Schlaf, quantitativ und qualitativ. Und den können wir nur haben, wenn wir das Essen rechtzeitig beenden. Das heißt, nicht direkt vor dem Schlafengehen noch eine große und extrem sättigende Mahlzeit zu uns nehmen und dann auch ein Schlafminimum von 6 Stunden einhalten. Und jetzt müssen wir bedenken, um 7.30 Uhr beginnt schon wieder das Fastenfenster, also das Fasten. Und in dieser Zeit brauchen wir einen sehr, sehr optimierten, auf Qualität und Quantität optimierten Schlaf. Ein Schlaffenster von circa mindestens 6 erholsamen Stunden, um dem Körper durch diese anspruchsvolle Zeit zu helfen. Damit einhergehend, und jetzt komme ich zum letzten wichtigen und relevanten Punkt, Für ganz normale Fastende will ich jetzt noch sagen, bevor wir am Ende des Tages uns auch anschauen, wie sich es eigentlich im Sport verhält. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich das Thema Trinken. Der Körper, das weißt du, kann eine richtig, richtig lange Zeit auf feste Nahrung verzichten, aber er kann eben nicht lange auf Flüssigkeit verzichten. Elementar für unser Funktionieren und unser Dasein. Und auch da ist es eigentlich analog zu dem, was wir im Bereich der Ernährung machen. Wir wollen kleine, viele Portionen trinken. Nach dem Fastenbrechen oder beim Fastenbrechen, dem Iftar, wollen wir trotzdem die Gesamtmenge, die wir sonst über einen Tag konsumieren, bis zum Schlafengehen zu uns nehmen. Das heißt, 2 Liter sollten es mindestens sein, besser vielleicht sogar 2,5 bis 3 Liter. Wir wollen jeweils kleine Portionen, circa 200 bis 300 Milliliter zu uns nehmen, die isotonisch sind. Das heißt, die gut in die Zellen gelangen, die unseren Körper nähren und nicht hyperton sind. Das heißt, Getränke mit viel Zucker, die dem osmotischen Gleichgewicht der Zelle nicht entsprechen. Ist viel Biologie und Chemie, aber am Ende des Tages bitte vermeidet in der Fastenzeit oder nach dem Fastenbrechen zuckrige Getränke, Limonaden, Säfte, die klassischen Softgetränke. Auch wenn ich gut nachvollziehen kann, dass man danach strebt und dass einem danach ist, sollte man im Sinne der Hydration des Körpers unbedingt darauf verzichten. Versuch besser, alle 20, 30, vielleicht auch 40 Minuten wirklich eine halbe Flasche Mineralwasser, ob still, ob spritzig, zu trinken und es gegebenenfalls mit leichten Säften oder mit ganz wenig Saft zu versetzen für den Geschmack, absolut in Ordnung. Aber lasst das wirklich zuckrige Zeug weg. Es schadet euch in so vielen Facetten im Hinblick auf den Schlaf, aber vor allem auch in der Frage, wie hydriert ihr in die Nacht geht und dann am Morgen auch wieder aufsteht. Ja, wichtige Punkte, ich fasse sie noch mal kurz zusammen, wenn wir vom Fastenbrechen sprechen und der Frage, wie kann ich Ramadan so gesund wie möglich durchstehen? Punkt Nummer 1: Fastenbrechen mit Lebensmitteln, die keine glykämische Höchstlast erzeugen, sondern mit etwas Zucker, Ballaststoffen, Fetten und Proteinen. Kleine, mehrere ausgewogene Mahlzeiten. Punkt Nummer 2. Wir wollen den Magen- und Darmtrakt nicht übermäßig belasten. Das bedeutet, wir wollen viele kleinere Mahlzeiten zu uns nehmen in dem Zeitraum von 18 Uhr, wo die Sonne untergeht, bis spätestens 22 Uhr, um dann wiederum unsere Schlafhygiene vorzubereiten und unseren gesunden, quantitativ und qualitativ gesunden Schlaf vorzubereiten, der circa gehen sollte von 23:30 Uhr bis 6 Uhr, bestenfalls vielleicht sogar 6:30 Uhr, denn um 7:30 Uhr müssen wir das Essen und Trinken wieder einstellen. Das bedeutet, auch die Hydration ist ein enorm wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, den ich machen möchte, viele kleine Portionen, a 200, 300 Milliliter, über den Abend und auch am Morgen verteilt. Am besten Wasser, ansonsten leichte Saftschorlen, aber auf keinen Fall hypertone Getränke, sondern isotonisches für die bestmöglichste Versorgung. Ja. Das sind die wichtigsten Punkte und jetzt wollen wir natürlich auch nochmal darüber sprechen, hey, wie sieht es eigentlich im Sport aus? Und das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über das Thema Sporternährung sprechen und im Zusammenhang natürlich mit dem Fit und Fröhlich und da gehen wir jetzt zu guter Letzt nochmal rein. Ich würde jetzt mal beginnen mit dem Thema Individualsportart, also Laufen oder Krafttraining oder Gym, Fitness, HYROX etc. Also selbstbestimmte Trainingszeiten. Und da gibt es, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Punkt Nummer 1, wir könnten die Trainingseinheit und Das will ich hier eigentlich mal vorausstellen. Also Training während des Ramadans immer mit Bodyfeedback und der Frage, hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade und fühle ich mich wirklich in der Lage und imstande zu trainieren. Denn wir haben schon gesagt, Ramadan, extrem fordernde Zeit für den Körper. Achte da bitte wirklich auf dich und schau, dass du das Ganze mit Bodyfeedback versiehst und schaust, hey, wie fühle ich mich? Fühle ich mich ready für eine Einheit und auch wirklich erst gehst, wenn du sagst, jo, kann ich machen. Also, und dann gibt es im Individualsport, glaube ich, zwei Herangehensweise. Kurz vor dem Iftar, also eine Stunde vorher, leichtes Cardio oder leichtes Krafttraining, um direkt dann um 18 Uhr das Fastenbrechen machen zu können und dann auch direkt in die Nährstoffversorgung reinzugehen, also in die Nachbereitung der Einheit und die entsprechende Nährstoffversorgung sicherzustellen. Punkt Nummer 1 oder Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2 wäre der umgekehrte Weg, erst zu essen, dann 1,5 bis 2 Stunden vergehen zu lassen und dann eine sehr späte, lockere und leichte Einheit zu machen, wo man natürlich wieder in Betracht ziehen muss, hey, wie ist es in Abstand zu meinem Schlaf und wie verhält es sich dann mit meiner Schlafqualität und meiner Schlafquantität? Wie würde ich persönlich es machen? Ich würde Variante 1 bevorzugen, also ein leichtes, lockeres Training, so gegen 17 Uhr, 17:30 Uhr bis 18 Uhr, um dann direkt im Anschluss das Fastenbrechen einleiten zu können. Aber dann, wie gesagt, bitte immer in Feedback mit deinem Körper. Vor allem das Thema Nicht-Trinken während des Sports ist natürlich schwierig. Und muss unbedingt eine Anpassung der Intensität der Einheit zur Folge haben. Ja, im Mannschaftssport ist das Ganze natürlich noch mal einfacher und sicherlich auch ein bisschen komplizierter, denn wir haben ja festgelegte Trainingszeiten und die richten sich sicherlich nicht nach dem Ramadan, sondern wahrscheinlich nach festgelegten Trainingszeiten, die sich an der Platzverfügbarkeit orientieren oder nach der Mannschaft oder nach eben den Trainingszeiten, die schon immer so sind. Wie ist es also beispielsweise im Fußball? Empathische Mannschaften schauen, hey, wie geht es meinem fastenden Kollegen? Können wir nicht gegebenenfalls unser Training um 18 Uhr für das Fastenbrechen kurz unterbrechen, um den Spielern die Möglichkeit geben, zu essen und zu trinken und ihren Körper für den Rest der Trainingseinheit zu versorgen? Sieht man auch übrigens relativ oft bei Bundesligamannschaften, die auf hohem Niveau spielen und wo immer schon Spieler dabei sind, die mit dem Ramadan, ja, die mit dem Ramadan gehen und die den Ramadan praktizieren. So würden ich es empfehlen, und das gilt nicht nur für den Fußball, sondern auch für den Handball. Auch da schaut und habt ein Auge auf eure mitspielenden Ramadan praktizierenden Kolleginnen und Kollegen, habt Empathie, fühlt mit. Und fragt sie auch gegebenenfalls mal, ob eine Unterbrechung der Trainingseinheit zum Sonnenuntergang den Kolleginnen und Kollegen helfen würde, ob sie das Fastenbrechen dort kurz am Rande des Spielfelds praktizieren möchten, um dann die Energie mit in die Einheit zu nehmen. Auch da würde ich dann aber im Sinne der Leistungsfähigkeit für die Einheit auf schnelle Zucker gehen, also jetzt im Vergleich zu einem normalen, in Anführungsstrichen normalen Fastenbrechen, nicht unter sportlichen Bedingungen. Also hier könnten beispielsweise auf schnelle Zucker gesetzt werden, Gels oder auch Powerriegel beispielsweise. Also Fast Carbs im Sinne von der oder im Sinne der Leistungsfähigkeit. So. Zusammengefasst lässt sich für die Sportlerinnen und Sportler im Ramadan sicherlich sagen, noch anspruchsvoller und sicherlich extrem individuell zu handhaben. Und Leute, seid euch da auch nicht zu schade, euch gegebenenfalls begleiten zu lassen von jemand, der euch da einfach im Hinblick auf das Thema Ernährung und Sporternährung begleitet. Denn da brauchst du einfach nochmal einen spezifischen Blick darauf, einen spezifischen Blick im Hinblick auf deine Leistungsfähigkeit und auch deine körperlichen Reaktionen, die du vielleicht zeigst, wenn du fastend unterwegs bist und gleichzeitig auf hohem Level performen möchtest. Jo, das ist Mein Take zum Thema Ramadan, Ernährung während des Ramadans, Fastenbrechen, wie kann ich das Ganze für mich gesundheitlich möglichst optimal gestalten und wie kann ich den Ramadan so durchführen, dass er für mich eine inspirierende und gewinnbringende Erfahrung ist im Sinne meiner Religion, meines Glaubens und wie kann ich das Ganze eben gut praktizieren und meinen Körper und mich da gut durch diese Phase bringen. In diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall eine richtig, ja, schöne Fastenzeit, wenn du sie praktizierst, an alle anderen, die den Ramadan nicht praktizieren, aber jetzt zugehört haben, weil sie gedacht haben, hey, das interessiert mich. Schön, dass du mit eingeschalten hast, schön, dass du dich dafür interessiert hast. Ich finde, wir müssen auch immer offen sein für andere Kulturen und andere Denkweisen und ich fand es schon immer spannend, mich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Deshalb gab es diese Folge heute und wir hören uns in der kommenden Woche mit einer neuen Aus dem FF Podcast Folge wieder. In diesem Sinne, bleib gesund und munter, fit und fröhlich. Tschüss und ciao, dein Tim. Show me what you got. Find it on your block with that thing, about to let it go.